Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend.
I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have.
Donald Trump bei seiner Siegesansprache nach den Präsidentschaftswahlen in den USA. Ein goldenes Zeitalter will er schaffen und mehr Geld in den Taschen. Das ist wohl auch der Auftrag der Wählerinnen und Wähler an ihn. Die Wissenschaft und die Intellektuellen, die erwarten kein goldenes Zeitalter. Was sie erwarten, dazu gleich die New Yorker Literaturwissenschaftlerin Claudia Breger. Außerdem die Erwartungen von Architekten und Architektinnen, wie sie die Zukunft gesehen haben, was für Visionen sie entwickelt haben im 20. Jahrhundert, das zeigt eine Ausstellung im Archiv der Avantgarden in Dresden. Dazu Theater. Das Münchner Residenztheater bringt einen Roman der neusachlichen Schriftstellerin Marie-Louise Fleißer auf die Bühne. Und mit Theater beginnen wir auch. Gestern Abend wurde im Theater Altenburg-Gera der Deutsche Theaterpreis der Faust verliehen. Getragen und kuratiert wird er vom Deutschen Bühnenverein, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Bei den Faustverleihungen, die jedes Jahr in einer anderen Stadt gastieren, da feiert die Szene deutscher Stadt- und Staatstheater die eigene Vielfalt und den eigenen Reichtum. Die aktuelle Ausgabe aber, die fand statt im Zeichen erheblicher Kürzungen im Kulturbetrieb. Michael Lages war in Gera dabei.
In der Tat, einfach feiern war nicht drin in Gera. Zu massiv sind derzeit die Bedrohungen für die Künste, auch im Theater. Politisch nach den jüngsten Ergebnissen bei drei Landtagswahlen, finanziell angesichts der geplanten Finanzkürzungen etwa in Berlin, München oder Köln. Für die Bedeutung des gesellschaftlichen Ortes, der Theater heißt, muss gerade wieder laut getrommelt werden. Etwa von Nele Hertling, die den Faustpreis fürs Lebenswerk erhielt, als nimmermüde ermöglicht. Der Künste.
Und immer wieder und immer noch bin ich fasziniert von der Kraft dieser Kunstform. Sie bringt Menschen über alle Grenzen hinweg einander näher, macht sie neugierig auf ihre Geschichten und schafft so Vertrauen und Verständnis. Und nichts ist wohl wichtiger in einer Zeit mit so vielem bis vor kurzem noch unvorstellbaren Verwerfungen und Aggressionen.
Oder von Carsten Borsler, Kultursenator in Hamburg und Präsident des Deutschen Bühnenvereins.
Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft auch wieder die Fantasie entwickeln, die Orte und die Räume, die wir brauchen, um zu erkennen, wie wir miteinander leben können und leben wollen, so auszustatten, dass sie auch weiterhin in der Lage sind, diese ihnen zugewiesene Aufgabe, Erwartung, wie auch immer wir es nennen wollen, zu erfüllen. Und es kann nicht sein, dass wir da nur zugucken und sagen, nee, jetzt gilt aber mal ausschließlich Haushaltsdisziplin, dass diese Gesellschaft ärmer wird, wenn sie glaubt, dass sie Haushalte im Kulturhaushalt meint, konsolidieren zu können. Das ist noch nie gelungen und das wird nie gelingen.
Viele der Preisträgerinnen und Preisträger stehen mittendrin in der politischen und gesellschaftlichen Ambition des Theaters. Massam Ghazi etwa, der fürs Düsseldorfer Schauspielhaus das Erinnerungsprojekt zum Brandanschlag in Solingen vor 30 Jahren mitentwarf und den Preis der Familie Gentsch widmete, die damals so viel Leid erfuhr.
Ich bin einfach sprachlos und überwältigt von der Familie. Die sind in Solingen geblieben. Die haben sich nicht vertreiben lassen und sagen ganz klar, sie gehören zu Deutschland und das ist ihr Zuhause. Vielen Dank.
Tobias Weishaupt vom Gastgebertheater in Gera und Altenburg erhielt den Faust für die Arbeit für junges Publikum.
Was für eine Ehre, was für eine Würdigung. Ich bin so dankbar, dass die Kunstform, die so viele Synergien freisetzt, mit diesem großartigen Preis gewürdigt wird. Das Puppentheater. Gemeinsam gegen Hass, Hetze und Mobbing aufstehen. Für ein gestärktes und empathisches Ich.
Und Frederik Lilje, ausgezeichnet für eine Arbeit mit dem jungen Ensemble in Stuttgart, sprach in Gera für viele.
Lasst uns Orte sein, an denen wir Zuversicht finden können. Und lasst uns Orte sein, an denen wir Resilienz tanken für die echte Welt.
Was schon immer besonders wichtig war am Deutschen Theaterpreis, dass er das ganze Theaterland ins Visier nimmt, nicht nur die Metropolen. Der Regiepreis im Schauspiel etwa ging an die polnischstämmige Joanna Lewicka und an das Zwei-Städte-Theater in Plauen und Zwickau. Der Preis für Kostüme an Luisa Wandschneider und nach Magdeburg. Der Perspektivpreis an das Jugendensemble des kleinen, aber für die Region am südlichen Harzrand extrem wichtigen Theaters in Nordhausen. Das sind gestern Glanzlichter der besonderen Art gewesen. Zwei Preise gingen ans Schauspielhaus in Bochum für eine Choreografie von Imre und Marne van Opstal und an die Schauspielerin Anna Drexler. Zweimal stand Hamburg auf der Liste, Sängerin Asmik Grigorian von der Staatsoper wurde geehrt und der grandiose Bühnenraum für die jüngste Produktion des dänisch-österreichischen Signa-Ensembles. Die Oper in Dortmund war mit Ingo Kerkhoffs Endspielinszenierung dabei, Dresdens Ballett mit Tänzerin Sarina Stahnke, Münchens Kammerspiele schließlich mit einem spektakulären Klang- und Raumprojekt. All das war sehr überzeugend. Mit Ihnen allen ist die Faustgala diesmal und gerade in Gera zum lautstarken Plädoyer für das Theater selbst geworden. Bis hin zum letzten Wort von Nele Hertling.
Nehmt diese Kunst ernst. Nehmt ihr nicht die Wirksamkeit durch Kürzungen und Streichungen ihrer notwendigen Mittel. Wir brauchen das Theater in all seinen vielfältigen Facetten und Strukturen. Ich danke Ihnen.
Eine engagierte Verleihung des Theaterpreises der Faust hat Michael Lages beobachtet. Vor zwei Tagen meldeten viele Zeitungen, dass es in den USA nach dem Wahlsieg Donald Trumps eine erste Auswanderungsankündigung gebe, nämlich die der Schauspielerin Eva Longoria. Inzwischen hat sie einen Zusammenhang mit der Wahl Trumps dementiert. Aber dass die Nachricht für authentisch gehalten wurde, das spiegelt, dass die erneute Präsidentschaft Trumps gerade bei Kreativen und Intellektuellen mindestens Sorgen auslöst. Ein Unternehmen bietet nach dem Wahlsieg eine 4-jährige Kreuzfahrtreise an, als Flucht vor der amerikanischen Realität. Dabei ist es ja genau das, eine Realitätsverneinung, die man von der Amtszeit Trumps erwarten kann. Claudia Breger ist Literatur- und Filmwissenschaftlerin an der Columbia University of New York. Ich habe sie gefragt, wie sie die Situation wahrnimmt. Unterstützung für Kamala Harris war sichtbar, von Stars genauso wie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber Protest gegen die Wiederwahl von Trump, die haben wir kaum gehört. Woran liegt das?
Ich glaube, es gibt im Moment schon ein ganz massives Moment von Entsetzen, vielleicht auch Verzweiflung. Das heißt natürlich nicht, dass man dabei stehen bleiben kann. Ich denke schon, dass ganz viele von uns auf unterschiedlichen Ebenen und in allen möglichen Kanälen darüber am Nachdenken sind und vorbereiten, wie jetzt auch Widerstand geleistet werden kann. Aber das Wahlergebnis war so deutlich, dass ich persönlich zunächst auch einmal schockiert war, schlichtweg, und tatsächlich vielleicht ein Moment von Eingedenken auch angesagt ist, wie konnte es passieren, dass die Demokraten tatsächlich so verloren haben und wie können wir uns jetzt umorientieren. 2016 bei der ersten Wahl von Trump war ein wesentlich deutlicheres Moment von Ungerechtigkeit und Empörung im Raum, weil er also absolute Stimmenzahl, da hatte er nicht gewonnen, und das ist diesmal einfach anders. Und insofern ist es schon ein bisschen schwieriger, die Orientierung neu zu entwickeln. Aber natürlich wird das hoffentlich auch passieren.
Das heißt, auch die Gegnerinnen und Gegner Trumps müssen wahrnehmen, dass sie in der Minderheit sind in den Vereinigten Staaten. Aber Sie haben über Formen von Widerstand gesprochen. Wie könnte denn der aussehen?
Also ich denke, Widerstand ist natürlich immer ein großes Wort. Es gibt ja schon insgesamt im politischen Raum auch von einigen der demokratischen Gouverneure die klare Ankündigung wiederum, dass Widerstand geleistet werden wird. Also dass föderale Mandate nicht ohne weiteres umgesetzt werden, im Zweifelsfall, wenn es zum Beispiel um Abschiebungen geht und solche Dinge. Und auf ähnlicher Ebene muss in den Unis auch der Diskurs darüber geführt werden, was können wir machen, wenn die Trump-Regierung tatsächlich versucht, Druck auszuüben auf die Freiheit der Lehre, Druck auszuüben. Zum Beispiel, also auch ganz konkret an solchen Punkten, Studierende müssen geschützt werden. Wir haben unter Umständen Studierende, die von Abschiebungen betroffen sein könnten. Wir haben Studierende, die davon betroffen sein werden, wenn Diskriminierungsschutz wegfällt, zum Beispiel in der Frage von Gender und Transsexualität und ähnliche Dinge. Also an all diesen Punkten muss darüber nachgedacht werden, wie die Uni unseren Raum schützen kann und die Menschen schützen kann, die hier arbeiten.
Die Hochschulen stehen ja für die Wissenschaft. Wenn man sich jetzt anguckt, wer bei Donald Trump wahrscheinlich mit im Kabinett sitzt, Robert F. Kennedy zum Beispiel soll Gesundheitsminister werden, der ist Impfgegner und warnte vor Handystrahlen. Mit Blick auf die bislang nominierten Ministerinnen und Minister kann man zweifeln, ob Wissenschaft und Fakten in den nächsten 4 Jahren noch eine Chance haben. Was bedeutet das denn für die Wissenschaft?
Ich denke, das ist wirklich ein ganz zentraler Teil dessen, was unsere Aufgabe ist, eben in die Gesellschaft hineinzuwirken mit genau dieser Frage, warum ist es so wichtig, Wissenschaft zu betreiben? Und ich würde aus meiner eigenen Perspektive sagen, natürlich sind Fakten immer kompliziert und natürlich können wir nicht einfach ignorieren, dass es bestimmte Fragen gibt, auch an Forschungsergebnisse und so weiter. Die Geisteswissenschaften sind lange dafür beschuldigt worden, Fakten zu hinterfragen. Und das ist auch richtig, denke ich. Aber wir sind auch in der Lage zu sagen, dass wir bessere Fakten produzieren können und dass die Hochschulen eine ganz, ganz entscheidende Rolle haben in dieser Auseinandersetzung darüber, wie wir wirklich solidere Basis schaffen können, eine solidere Basis für Wahrnehmung und Politik letztlich in der Gesellschaft.
Was der Wissenschaft ja oft zum Vorwurf gemacht wird von ihren Feinden, ist, dass sie morgen etwas anderes sagt, als sie heute sagt und heute etwas anderes, als sie gestern gesagt hat. Das nennt man wissenschaftlichen Fortschritt. Aber wenn man nicht bereit ist zu akzeptieren, dass die Fakten, die von der Wissenschaft produziert werden, Fakten von heute sind und es morgen möglicherweise andere sein könnten, dann gibt's ja auch gar keinen Fortschritt mehr. Will man keinen Fortschritt?
Ich denke, in dem Maße, wie er tatsächlich aktuell nicht mehr gewünscht wird, müssen wir dagegen arbeiten und tatsächlich darauf bestehen, dass er notwendig ist. Also um die Welt aus einer Klimakrise herauszuführen, wenn das überhaupt noch möglich ist, aber auch in vieler, vieler anderer Hinsicht, was künstliche Intelligenz betrifft, die Herausforderungen der Gegenwart und eben auch die große Frage, wie Menschen tatsächlich wieder an das Projekt Demokratie herangeführt werden können. Da sehe ich speziell als Geisteswissenschaftlerin auch eine ganz, ganz große Aufgabe für uns, das zu unterstützen und darüber nachzudenken, den Menschen dabei helfen, darüber nachzudenken, was eigentlich Gleichheit bedeutet, dass es nicht das bedeutet, was Trump rhetorisch teilweise jetzt daraus versucht zu machen, sondern in der Auseinandersetzung mit Geschichte auch über Rassismus, über Hass und so weiter nachzudenken und all das nicht nur nicht schleifen zu lassen, sondern wirklich hochzufahren, weil die Gesellschaft es dringender braucht denn je.
Ja, zur Gesellschaft gehören alle. Es ist ja jetzt aber schon so, dass schwarze Studierende bei der Vergabe von Studienplätzen keine Vorteile mehr bekommen. Das war eine Gerichtsentscheidung. Das ist gar kein politisches Handeln, das die Ursache davon ist. Aber wie groß ist Ihre Sorge, dass es in diese Richtung weitergeht? Also, dass die Hochschulen nicht mehr für alle gesellschaftlichen Gruppen offen stehen, sondern am Ende Hochschulen der Elite werden?
Meine Sorgen sind sehr, sehr groß, aber ich bin auch insofern zumindest optimistisch, als dass ich weiß, dass wir ganz, ganz viele Menschen haben in meiner Kolleginenschaft in der Univerwaltung, die diese Sorgen auch teilen und aktiv darüber am Nachdenken sind, wie wir tatsächlich den Zugang auch für einen großen Teil der Bevölkerung leisten könnten. Also diese Auseinandersetzung um die sogenannte Affirmative Action, also die Möglichkeit, das Kriterium von in Anführungszeichen Rasse zu berücksichtigen, die dauern ja jetzt, wie Sie sagten, schon länger. Und das ist kompliziert und schwierig. Und es gibt auch Sorgen eben tatsächlich darum, dass es uns nicht gelingen wird, die Diversität unserer Studierenden aufrechtzuerhalten. Aber es gibt auch aktive Überlegungen dazu, was wir tun können und wie wir trotzdem weiter für alle da sein. Das ist ein großer Anspruch. Es gibt die Realität der Elite-Uni, da müssen wir uns auch drüber bewusst sein. Aber gleichzeitig der Versuch, eben mehr Leute zu erreichen, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Es darf keine Diskriminierung geben auf der Basis von Rasse, auf der Basis von Klasse, auf der Basis von Geschlecht. Da müssen wir einfach dranbleiben.
Aber welche Mittel haben Sie denn da?
Zum Beispiel gibt es ja schon noch diese Möglichkeiten zu berücksichtigen, wenn jemand Schwierigkeiten erlebt hat im Leben. Also ich darf nicht einen Kandidaten, eine Kandidatin bevorzugen, weil er oder sie schwarz ist. Aber ich kann schon berücksichtigen, wenn eine Person Außerordentliches geleistet hat, zum Beispiel darüber Erfolg zu haben in einer Umgebung, die schwierig war und systematische Diskriminierung produziert hat, dann kann das weiterhin als Kriterium benutzt werden und ist eine Möglichkeit für uns wirklich darauf zu achten, dass wir genau diese Leute dann auch aufnehmen.
Gibt es denn Wissenschaftsbereiche, die sich besonders Sorgen machen müssen, also Forschungsrichtungen, die vielleicht eine Förderung nicht mehr bekommen werden in Zukunft?
Viele, sicherlich. Ja. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen sollte. Also einerseits gibt es eben genau diesen Kulturkampf, kann man eigentlich nur sagen, um Diversität, um Rassismus, also in den USA auch die Geschichte der Sklaverei und die Auseinandersetzung damit im historischen Bereich, die Frage von Gender Studies. Das alles wird sicherlich ganz große Rollen spielen. Aber Sie haben vorhin schon den prospektiven neuen Gesundheitsminister erwähnt. Es ist durchaus auch denkbar, dass unsere Fakultät für Medizin hier ganz stark unter Beschuss kommen wird über dieses Instrument föderaler Gelder, die in Forschungsprojekte reinfließen. Also ich denke, es gibt die Angriffspunkte, die möglichen Angriffspunkte auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Wir müssen einfach versuchen, auch kollektiv mit anderen Universitäten zusammenzustehen und uns nicht alles wegnehmen zu lassen.
Claudia Breger, Literaturwissenschaftlerin in New York, über die Erwartungen der Wissenschaft an die Regierungszeit von Donald Trump. Keine guten Aussichten. Ganz anders die von Architekten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Architekten neigen ja grundsätzlich vielleicht dazu, das, was sie erfinden, für viel besser zu halten als das schon Vorhandene. Und nicht selten bauten sie in der demiurgischen Überzeugung, mit den Städten auch gleich die Menschen neu zu schaffen. Welten bauen heißt eine Ausstellung über visionäre Architektur im 20. Jahrhundert im neu gegründeten Archiv der Avantgarden in Dresden. Das ist eine Sammlung von 1,2 Millionen Dokumenten zu progressiven Kunstbewegungen, gesammelt vom Galeristen Egidio Marzona. Die Ausstellung führt nun nicht nur historische Visionen vor, sondern will auch zeigen, dass die Frage nach dem Zusammenhang von gesellschaftlichen Utopien und Städtebau mit Blick auf den Klimawandel eine hochaktuelle ist. Carsten Probst war in Dresden.
Gebaute Utopien sind zwar keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, aber die Vorschläge, mit denen der Arbeitsrat für Kunst oder die Künstlergemeinschaft Gläserne Kette das Jahrhundert einläuteten, haben doch schon eine beispiellose Qualität. Der Architekt Bruno Taut etwa wollte mit Gleichgesinnten wie Hans Scharoun oder dem Schriftsteller Paul Scheerbart ganze Gebirge mit einer Art planetaren Kristallarchitektur überformen. Kurator der Ausstellung im Dresdner Archiv der Avantgarden ist der Architekturhistoriker Hubertus Adam.
Für Bruno Taut ist das ein Friedenswerk, wie er das nennt. Da müssen die Völker Europas zusammenfinden, um diese Alpen, wie er sagt, zur Vollkommenheit zu erheben, mit Kristallbauten zu überformen. Er sagt, das kostet unendlich viele Opfer, Millionen von Toten. Und dann hat er die Vorstellung, anschließend ist die menschliche Gesellschaft so wie ein Paradies. Und auf den Titel schauen, da steht dieser lateinische Spruch, Bauen ist notwendig, Leben ist nicht notwendig. Und da haben wir ein Element, was vielleicht sich auch durch die Ausstellung durchzieht, dass Utopien irgendwann umschlagen in Dystopien.
Dahinter steht bei aller Gigantomanie eigentlich der bis heute aktuelle Gedanke einer gesellschaftsdienlichen und letztlich demokratisch egalitären Architektur. Alle sollten sich demnach um das Ideal der gerechten Gemeinschaft versammeln. Die kristalline Stadtkrone ist nicht mehr der Sitz einer herrschenden Klasse, sondern eine Art Heiligtum sozialer Teilhabe, die später auch für das Bauhaus zu einem Leitmotiv wurde. Dennoch ist den wertvollen Beständen aus dem Archiv der Avantgarden die Ambivalenz von Ideal und Totalitarismus eingeschrieben. Die Entwürfe von Richard Buckminster Fuller etwa für gebaute Biosphären und mobile Fertighäuser, die ihre Energie selbst produzieren, überbrücken die Spanne von Vor- und Nachkriegszeit und machen das utopistische Denken auch für die Sozialkritik der 1960er Jahre anschlussfähig. Die Entwürfe des italienischen Superstudio oder des Industriedesigners Ettore Sozzas erinnern mitunter mehr an minimalistisches Terraforming. Sie sind sich der totalitären Natur utopischer Gesellschaftsentwürfe bewusst und dekonstruieren sie bereits. Hinzu kommt ein wachsendes Umweltbewusstsein.
Wir sind in der Zeit nach 1968. Es kommt die Ölkrise, dann werden auch Baumaterialien wie aus Petrochemie hergestellten Kunststofffolien unglaubwürdig. Und was passiert aber dann? Wie geht man eigentlich weiter vor? Man hat das Gefühl, seit 50 Jahren hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert und die Fragen stellen sich eigentlich erneut, was ja auch der Versuch ist, dass man diese Utopien nochmal in Frage stellen mag.
Der österreichisch-amerikanische Architekt Raymond Abraham erweitert das utopische Feld zunächst mehr und mehr in die Technisphären im Weltraum, entwickelt sich dann jedoch selbst zunehmend zu einem Technikkritiker. Das utopische Denken zieht sich mehr und mehr in soziale Blasen zurück. Hubertus Adam.
Was natürlich auch kommt, sind viele Tendenzen hin zu so Selbstbauprojekten. Man greift wieder zurück auf Buckminster Fuller, wo man irgendwo in die amerikanischen Wälder geht, sich seine eigene Blase zimmert. Dann stellt sich die Frage, ob so etwas die Lösung ist. Wir enden ja auch mit einem Plakat für Christiania in Kopenhagen, was natürlich ein Resultat von diesen ganzen Tendenzen durchaus ist. Und wenn man heutzutage nach Christiania geht, hat man vielleicht auch nicht unbedingt das Gefühl, dass das die Zukunft sein kann, sondern es ist auch eine Form von Eskapismus. Insofern wollen wir dann auch den Besucherinnen die Möglichkeit geben, das am Ende zu diskutieren.
Die 1971 gegründete Autonome Gemeinde und Freistadt Christiania, eine alternative Wohnsiedlung in Kopenhagen, die in ihren Grenzen ein anarchistisches Selbstbestimmungsmodell durchsetzen wollte, hat in den 50 Jahren ihres Bestehens mit zahlreichen Drogen- und Gewaltproblemen zu kämpfen gehabt. Utopie und Ideologie, so legt es diese Ausstellung am Ende nahe, bilden zwar keine besonders nachhaltige Allianz für Zukunftsaufgaben, aber ihre hypnotische Kraft als Denkmodelle entfalten sie bis heute.
Visionäre Architektur im Archiv der Avantgarden in Dresden. Avantgarde war auch Marie-Louise Fleißer, die in den 20er Jahren in München Theaterwissenschaft studierte und schließlich selbst Autorin wurde. Ihr Drama Fegefeuer in Ingolstadt wurde 1926 in Berlin uraufgeführt. Es folgten weitere, auch zum Thema Ingolstadt. Und ein Leben als freie Schriftstellerin folgte ebenfalls in Berlin. Das Münchner Residenztheater, das zeigt nun eine Theaterfassung des einzigen Romans von Marie-Louise Fleißer. Er erschien 1931 unter dem Titel Mehlreisende Frieda Geier. Später überarbeitete sie den Titel und änderte ihn in Eine Zierde für den Verein, Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen. Die Hausregisseurin am Residenztheater, Elsa Sophie Jach, hat den Roman für 5 Schauspielerinnen und Schauspieler eingerichtet. Martin Thomas Pesel hat das gesehen.
Die mehlreisende Frieda Geier ist sichtlich nervös. Es ist ein Kampf als beruflich selbstständige Frau in den späten 20ern im bayerischen Provinzstädtchen. Die müden, aber wachsamen Augen der Schauspielerin Liliane Amuat erscheinen in Großaufnahme auf dem roten Plastikvorhang vor der Rondellbühne im Marstalltheater. Dank geschickter Lichttricks erkennen wir Amuat als Frieda hinter dem Vorhang. Die Live-Kamera ist auf ihren Kopf gerichtet.
Frieda muss gegen lauter Männer antreten, die ihre Kollegen sind. Man muss seinen Vordermann scharf auf die Hacken steigen, sonst wird man in die Peripherie gedrängt, wo man verhungert. Der Absatz stockt. Zu viele laufen mit in der Branche. Das oberste Gebot eines jeden, er darf sich nicht in die Lage des anderen versetzen. Mitgefühl lähmt.
Dennoch verliebt sich Frieda in einen möchtegern Tabakwarenhändler und Hobbysportler, gespielt von Thomas Letto. Als Krauler und Rettungsschwimmer ist Gustl Gillig eine Zierde für den Verein und gibt Marie-Louise Fleißers Roman seinen finalen Titel. Den haben auch Regisseurin Elsa Sophie Jach und Dramaturgin Konstanze Kargl für ihre Bühnenfassung übernommen, samt der Unterzeile vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen.
Ich will nicht hier drin stehen. Das sieht ja aus, als ob wir uns ein Rendezvous in deinem Laden geben.
Geben wir uns denn kein Rendezvous?
Doch nicht hier in deinem Laden. Ich begreife nicht, dass du nicht den Unterschied siehst.
Gustl seufzt und lernt den Unterschied sehen.
Ist der rote Vorhang offen, sieht das Publikum das Areal des Wassersportvereins, repräsentiert durch eine halbrunde Zuschauertribüne um ein Schwimmbecken, alles aus hellblauem Turnmattenmaterial. Kompakt wie das Bühnenbild ist auch die Spielfassung. Neben Gustl und Frieda ist noch Platz für die Perspektiven des verhinderten Attentäters Scharrer, des aufstrebenden Turmspringers Riebsand, beide verkörpert von Thomas Hauser, und jene von Linchen, Friedas in der Klosterschule aufwachsender Schwester, der Wassilissa Resnikow eine so gruselige wie groteske Dringlichkeit verleiht.
Die Vorschriften im Kloster sind unnötig schamhaft. Damit geht es an. Linchen muss lernen, was alles verboten ist.
Katja Jung ist als Lehrerin, Gustls Mutter und sogar mit Zitaten der Autorin Marie-Louise Fleißer dabei. Griffig artikuliert und stets nahbar und nah am Publikum erzählt das fünfköpfige Ensemble, wie die Schicksale der Figuren aneinander und wieder auseinander geraten. Denn mit Frieda und Gustl geht es nicht gut aus.
Solange sie einzeln blieben, ist es gegangen. Kaum sind die ökonomischen Notwendigkeiten verquickt,
Schon geht es nicht mehr.
Elsa Sophie Jach hat den Text genau gearbeitet und zeigt anschaulich und unterhaltsam, wie leicht ökonomische Not gepaart mit männlicher Kränkung faschistische Auswüchse annehmen kann.
Ich verfluche dich, jeden Gedanken an dich, verfluche dich, wie du bist, den ich teilt, vergifte ich. Jeder Mark, die ich springen ließ, verfluche ich. Ich stelle dich vor die Wahl, Frieda, du wirst mich heiraten. Oder ich werde dich so zurichten, dass niemand mehr etwas mit dir zu tun haben wird.
Die Aktualität von Fleißers Roman in Zeiten der stagnierenden Wirtschaft, da Trump und AfD Wahlsiege davontragen und die Zahl der Femizide zunimmt, tritt deutlich hervor. Fast sogar etwas zu eindeutig. Die typische Sperrigkeit von Fleißers Sprache bügelt Jach elegant aus, sodass man dem Text vergnügt folgt. Und einmal, zur Mitte des Abends, wird es sogar überraschend schwungvoll.
Das kann man nicht mit mir machen. Das Hemd liegt näher als der Rock. Die Ehe, der alte Karren, mit der man nicht mehr fahren kann. Gustl braucht eine andere Frau. Gustl braucht eine andere Frau.
Marie-Louise Fleißers Roman, eine Zierde für den Verein am Münchner Residenztheater. Die Kulturmeldung hat Michael Köhler und da geht's zunächst um Macht und Sprache.
Wir brauchen sprachlichen Wandel für eine gerechtere Gesellschaft. Doch wie kann das gelingen, sich so sensibel und diskriminierungsarm wie möglich auszudrücken? Ein Manifest für mehr Gerechtigkeit, so nennen Anna von Rath und Luzi Gasser ihr Manifest Macht, Sprache. Und sie wollen damit Bewusstsein für die vielen Stolpersteine beim Sprechen schaffen. Denn schnell kann man ja in Streit geraten, wer, sagen wir, die alte Fassung von Jim Knopf, dem Kinderbuch, der politisch korrekten Neufassung vorzieht, in der das N-Wort nicht mehr vorkommt. Diskriminierungsfreies Sprechen heiße, sich unreflektierter Diskriminierung zuvor bewusst zu werden. Und dabei gehe es auch um Macht, meint Anna von Rath heute Morgen auch in diesem Programm.
Was wir im Buch versuchen stark zu machen, ist, dass alle Menschen selbst die Möglichkeit haben zu entscheiden, wie sie sprechen wollen. Dafür haben wir ja auch unter anderem die Meinungsfreiheit. Aber dass wir im Buch Vorschläge machen dafür, worüber Menschen nachdenken könnten, wenn sie diskriminierungsfreier sprechen wollen. Also Diskurse rund um Sprache wandeln sich, das Bewusstsein wandelt sich und dementsprechend gelten manche Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht als angemessen und dann zu einem anderen nicht mehr,
sagt Anna von Rath. Mit Zeremonien an Gedenkstätten in Berlin und weiteren Mahnmalen in Deutschland ist heute am Volkstrauertag der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht worden. Die Spitzen der Verfassungsorgane um Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier legten gemeinsam mit Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis Kränze an der Neuen Wache, der zentralen staatlichen Gedenkstätte Deutschlands, nieder. Am Volkstrauertag wird der Opfer von Gewaltherrschaft und Kriegen gedacht. Es gibt den Gedenktag seit 1922. Nach Gründung der Bundesrepublik wurde der Gedenktag neu eingeführt und wird seit 1952, zwei Wochen vor dem ersten Advent, begangen. Zum traditionellen Gedenken am Volkstrauertag gehört auch eine Zeremonie der Bundeswehr an ihrem zentralen Ehrenmal im sogenannten Bendlerblock in Berlin. Und noch zur Kunst. Vielleicht hat es ja was mit der Ununterscheidbarkeit von Licht und Schatten, von Aufklärung und Verdunkelung zu tun, die streckenweise unsere Zeit der Falschinformationen prägt. Dass nämlich ein berühmtes Gemälde bei einer Kunstversteigerung in New York Rekorderlöse vermutlich erzielen wird. Zu den Höhepunkten der kommenden Versteigerung dürfte nämlich das Reich der Lichter, L'Empire des Lumières von René Magritte, dem Surrealisten, dem Belgischen, gehören. Am kommenden Dienstag soll es bei Christie's unter den Hammer kommen. Es wird auf 95 Millionen Dollar geschätzt und würde damit den bisherigen Rekord für ein Werk von Magritte, um im Wortfeld der Lichtmetaphorik zu bleiben, deutlich in den Schatten stellen. Das kostete damals 79 Millionen. Licht und Erlös hängen wohl eng zusammen. Ein Schnäppchen geradezu ist dagegen ein anderes Auktionslos, eine mit Klebeband an der Wand befestigte Banane. Das Werk Comedian des Italieners Maurizio Cattelan hatte 2019 bei der Art Basel Miami Beach eine Kontroverse ausgelöst. Die dritte Auflage des Werks schätzt Sotheby's auf 1 bis 1,5 Millionen Dollar. Echtheitszertifikat und Anleitung zum Auswechseln verfaulter Bananen gehören auch dazu.
Die Kulturmeldungen waren das mit Michael Köhler. Dankeschön. Die Wahl von Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten der Grünen, die Diskussion um die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz und die massiven Angriffe Russlands auf die Ukraine. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.